In den vergangenen Wochen sind wir mit Wahlen konfrontiert worden in Österreich. Vor 3 Wochen die Nationalratswahlen, vor 1 Woche die Landtagswahlen in Vorarlberg. Die Wahlwerbung war auch verbunden mit so manchen Erzählungen, wie das ganz modern genannt wird. Das Narrativ, das ist so ein modernes Schlagwort. Viele wollen ihre Ideen über Erzählungen hinüberbringen. Es hat zum Beispiel in Deutschland einen großen Kongress gegeben, der betitelt wurde „Die Erzählung der Grünen“. Da ist es vor allem darum gegangen, wie können sich die Grünen in der Gesellschaft präsentieren. Und so hat es auch bei der Wahl im Wahlkampf so manche Erzählung der Parteien gegeben. Der SPÖ sagt man nach, sie hat auf ihre Erzählung vergessen im Wahlkampf. Vielleicht hat sie auch deshalb so ein schlechtes Ergebnis. Die ÖVP, die hat so ihre Erzählung wohl gut rübergebracht. Wir sind das Opfer des Misstrauensantrags. Unser Kanzler wird angegriffen. Und wir stehen auf der Seite des Bundespräsidenten, der Bundespräsident, der ja auch diesen Misstrauensantrag also zuerst nicht ganz gutiert hat. Auch die FPÖ hat so ihre Erzählung gehabt. Wir sind Opfer einer Verschwörung und ein Feind außen, ein ganzes Netzwerk von Feinden ist gegen uns. Sie haben das verbunden mit dem Nizza-Video, das von, wie Sie sagten, von einem ganzen Netzwerk von Feinden organisiert wurde und so weiter. So jede Partei hat ihre Erzählung gehabt, um zu überzeugen. Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben sich eingesetzt, um Stimmen zu werben. Und um Erzählung geht es vor allem auch bei der Kirche schon längst in unserem Verein, wenn ich das mal so ganz salopp bezeichne, in unserer Partei. Natürlich ist ganz klar, die Kirche ist keine politische Partei. Die Kirche ist die älteste Institution der Weltgeschichte und aus unserer Sicht des Glaubens ist das auch nicht nur eine menschliche Situation, sondern da steht das Wirken Gottes dahinter. Nicht umsonst hat die Kirche über 2000 Jahre ihren Bestand. Und gerade jetzt im Oktober feiern wir den Weltmissionssonntag, beziehungsweise auch den Monat der Weltmission, den Papst Franziskus so tituliert hat. Er wollte damit gerade, dass wir in diesem Monat an die Aufgabe der Kirche zur Weltmission, das heißt weltweit die Erzählung der Kirche hinüberzubringen. Was haben wir für eine Geschichte den Menschen zu bieten? Welches Narrativ können wir der Menschheit anbieten? Auch die Amazonien-Synode, die gerade in diesen Tagen tagt, in ihr geht es ja vor allem auch darum, diesen missionarischen Eifer nicht nur in Amazonien, sondern weltweit zu erneuern. Denn die Amazonien-Synode behandelt vor allem das Gebiet Amazonien, aber sie ist eine Synode, die die Weltkirche betrifft. Manche haben sich erwartet von der Synode, dass jetzt das Frauenpriestertum kommt oder dass Priester heiraten dürfen. Um das geht es gar nicht in der Synode. Maximal noch wird jetzt die Idee der Viri Provati angesprochen, diskutiert in der Synode, aber das ist nur ein, Viri Provati heißt, dass bewährte, verheiratete Männer eventuell zum Priester geweiht werden. Das wird diskutiert, heißt diskutiert in der Synode. Aber das ist natürlich nicht der Schwerpunkt der Synode. Es geht vor allem in dieser Amazonien-Synode um die Frage, wie können wir als Kirche heute vor Ort auch erstens das Evangelium wirksam verkünden? Wie können wir uns auch auf die Seite der Ausgebeuteten und der Opfer stellen, nämlich die missbraucht werden heute, das sind vor allem die Armen, die Menschen, die an den Rändern stehen, in Amazonien die Indigenen und die Opfer sind und ausgebeutet werden, die unter Missbrauch leiden heute, das sind auch vor allem Die Natur, die Schöpfung, unser Planet, wie es ja vor allem in der Amazonien-Synode ein Thema ist. Und gerade in der Amazonien-Synode, da wird auch immer wieder festgestellt, viele Gläubige wandern zu den Pfingstkirchen ab, von der katholischen Kirche zu den Pfingstkirchen. Das ist schon ein Thema. Warum laufen der katholischen Kirche die Gläubigen weg? Und ich denke mir, hier geht es nicht um die Frage des Amtes. Hier geht es nicht um die Frage, wie können wir an der Struktur herumschrauben, vielleicht die Amtsbedingungen ändern, dass vielleicht die Frauen Priesterinnen werden können oder dass vielleicht verheiratete Männer, die sich bewährt haben, Priester werden können. Liebe Schwestern und Brüder, das haben andere Kirchen auch schon, denen es nicht viel besser geht als der katholischen Kirche, auch in unseren Breiten. Die Methodisten auch bei, ich habe ja im Sommer auch mit einem methodistischen Priester gesprochen, der aus Irland gekommen ist, der war bei uns zu Gast. Er hat gesagt, wir bei uns dürfen die Frauen Priester sein, wir dürfen heiraten und so weiter. Die haben gleich große Probleme des Glaubensschwundes und so weiter. Ich denke mir, es geht vor allem darum, dass in der Kirche der Glaube lebendig werden muss. Und dass wir den Glauben neu lernen müssen, weiterzugeben mit einem neuen Feuer, wie es vor allem auch den Pfingstkirchen immer wieder auch gelingt. Sie haben den Mut, sie sind mutiger in der Glaubensverkündigung und sie sind oft direkter in der Glaubensverkündigung, dass sie einfach mit den Leuten über ihren Glauben sprechen, über Jesus sprechen. Und da müssen wir noch viel lernen, dass wir kapieren, was ist eigentlich die große Erzählung, die wir haben, das große Narrativ unserer Kirche und was heißt es, diese Erzählung weiterzugeben. Ich denke mir, die Erzählung und um was es in unserer Kirche geht, das ist vor allem auch, wie wir es im Römerbrief gehört haben, da ist der Abraham, der Vater des Glaubens, uns vor Augen gestellt worden. Und Abraham wird im Römerbrief ganz vor allem als Vorbild des Glaubens dargestellt. Es geht in unserem Sein vor allem darum, dass wir glauben, dass wir vertrauen. Nicht blind einfach glauben, natürlich muss alles mit unserer Vernunft ergründet werden, aber dass wir vor allem unser Leben in Gott verankern. Das heißt Glauben, unser Leben in Gott festmachen. Im Glauben geht es um Gott. Und das ist das Große unserer Erzählung und das dessen, was wir weitergeben müssen, nicht nur als Erzählung, sondern als Botschaft der ganzen Welt. Und meines Erachtens macht den Inhalt unserer Erzählung, den wir als Christen haben, ein Stück weit natürlich auch, die das alle, die die abrahamitische Religion haben, das heißt die auch die vor allem die Juden auch ein Stück weit die Muslime, die ja auch viele Teile der Bibel übernommen haben. Für mich wird es vor allem zusammengefasst, unsere Erzählung vor allem in den Psalmen. Und den Psalm, den wir heute gehört haben, da heißt es am Beginn, bedenkt es. Das, als möchte der Psalm, der Verfasser des Psalmes sagen, das möchte ich dir jetzt erzählen. Denke darüber nach. Das ist etwas, was du in deinen Kopf aufnehmen musst, in dein Denken. Und das soll dich beschäftigen, das ist wichtig. Bedenkt es, ihr Nachkommen seines Knechtes Abraham. Gemeint ist vor allem das Volk Israel und gemeint sind auch wir, wie der heilige Paulus sagt, wir sind Nachkommen Abrahams, weil wir Menschen des Glaubens sind, weil wir berufen sind, Menschen des Glaubens zu sein. Bedenkt es. Der erste Punkt, was der Psalm sagt, bedenkt es, er, der Herr, ist unser Gott. Es geht in unserer Erzählung um Gott. Es geht nicht um irgendeine Ideologie, es geht um eine Realität. Und dieser Gott ist nicht eine Scherzfigur. Und dieser Gott ist auch nicht nur eine Märchenfigur. Unser Gott ist Gott, das heißt, er ist der, der über allem, in allem ist. Er ist der, der über allem steht. Er ist auch nicht ein Teil unserer erforschbaren Welt. Sonst wäre er nicht Gott. So wie manche sagen, die meinen, sie sind ganz gescheit. Manche Naturwissenschaftler, die meinen, sie sind so gescheit, dass sie jetzt erklären können, es gibt keinen Gott. Die meinen, sie haben die letzte Weisheit der Weltgeschichte entdeckt. Zum Beispiel ein großer Naturwissenschaftler, der sehr anerkannt ist, hat einmal gesagt, ja, wir haben jetzt irgendwie bewiesen, dass es einen Urknall gibt, also brauchen wir keinen Gott mehr. Das ist eigentlich sehr dumm, möchte ich diesem Wissenschaftler sagen, der sich so gescheit vorkommt. Denn er hat keine Ahnung von Gott. Gott ist nicht ein Teil dieser Welt. Gott ist auch nicht ein Macher des Urknalls. Wenn Gott Gott, das ist ein kompletter Denkfehler, lieber Wissenschaftler, möchte ich sagen, das möchte ich zu vielen Menschen sagen, die sich so gescheit vorkommen. Sie machen einen Denkfehler. Sie meinen, sie können irgendwas erklären in dieser Welt und dann meinen sie, aha, jetzt brauche ich keinen Gott mehr. Wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht ein Teil dieser Welt. Dann ist er nicht auch ein Teil der Evolution oder irgendetwas, das wir erforschen könnten. Wenn Gott Gott ist, dann steht er über all dem, sonst ist er nicht Gott. Wer den Urknall erklären kann, der hat noch längst nicht Gott erklärt. Denn was ist vor dem Urknall? Was ist außerhalb des Urknalls? Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist Gott. Das ist unsere Realität, die wir weiterzählen, an die wir glauben. Und deshalb ist unsere Erzählung, an die wir glauben, es hat ja keinen Sinn, uns mit Politik zu vergleichen. Es geht hier nur um das Gemeinsame der Erzählung. Natürlich, Politik ist wichtig und wir Christen haben auch unsere Aufgabe, uns in der Politik zu engagieren. Politiker zu sein, ist eine große Chance, diese Welt in Liebe zu gestalten. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, die Religion ist besser als Politik, sondern der Glaube ist ganz ein anderer Bereich. Unsere Erzählung handelt von der Realität des Wichtigsten und des Größten. Es geht um Gott. Und dann, was der Psalm sagt, bedenkt ihr Nachkommen des Knechtes Abrahams, auch wir gehören dazu. Das zweite ist, ewig denkt Gott an seinen Bund, den er Abraham geschlossen hat. Das ist ein zweites wichtiges Element unserer Erzählung, aus der wir leben, die wir weitergeben. Gott ist nicht nur ein Gott, dem wir uns unterwerfen, dem wir zu gehorchen haben, wie vor allem Muslime es betonen. Gott ist ein Gott, der mit uns einen Bund eingeht, eine Verbindung, eine liebevolle Verbindung. Und das ist ein großes Geheimnis, das den Kern unseres Glaubens betrifft. Und das ist eine Realität, das ist kein Märchen. Und diese Realität erleben alle, die sich auf diesen Gott einlassen, die diesen Gott suchen. Jetzt erst hat mich ein Mädchen angeschrieben, ich habe einen Schulbesuch gemacht mit einer Franziskanerin in Zillertal, wir haben die neue Mittelschule in Zell am Ziller besucht. Ein Mädchen hat mir über Instagram geschrieben, ja, was du erzählt hast, so, das hat mich beeindruckt. Wie geht denn das mit Gott leben? Ich habe zurückgeschrieben in einem Kommentar auf Instagram, ja, liebe so und so, es geht ganz leicht. Du brauchst ihn nur beginnen zu suchen. Du brauchst nur beginnen, mit ihm zu sprechen. Und du wirst ihn erleben. Und ich habe gesagt auch, Jesus ist die Tür zu diesem Geheimnis Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, es geht ganz leicht. Wir können leicht in diesen Bund mit Gott eintreten. Es braucht nur deine Sehnsucht. Es braucht nur, dass du ihn suchst, weil Gott hat schon längst die viel größere Sehnsucht nach dir, als du sie jemals nach ihm haben kannst. Also bedenkt es. Erstens, Gott ist Gott. Dann noch einmal, Gott ist mächtig. Seine Herrschaft umgreift die ganze Erde. Gott hat alles in der Hand, er hat dein Leben in der Hand, er ist die wichtigste Realität. Du hast dich nicht selbst gemacht, du hast dich nicht selbst in dieses Leben gestellt. Da hast du keine Verfügung und noch weniger Verfügung hast du über das ewige Leben. Das ist unser Glaube, er ist mächtig, alles ist in seiner Hand. Deshalb ist Gott wichtig und deshalb ist es auch wichtig, dass du dir Zeit nimmst für Gott. nicht nur für ein paar Gebete und für den Sonntagsgottesdienst, sondern auch für so etwas wie heute, für einen Segnungsgottesdienst. Also bedenke, das ist unsere Erzählung. Gott ist Gott, seine Herrschaft umgreift die Erde. Er denkt an seinen Bund, er will sich mit dir verbinden. Und dann heißt es noch in diesem Psalm, es ist übrigens der Psalm 105, wenn du dir das merken möchtest. Ich finde es so großartig, die Psalmen sind so ein Schatz, in dem eigentlich so vieles drinnen ist, in dem auch schon Jesus vorgebildet ist, die auch von Jesus im Vorhinein sprechen. Dann heißt es, er führte sein Volk heraus in Freude. Ein Gott, der mächtig ist, der alles in der Hand hält. Ein Gott, der sich mit dir verbinden will und der dich herausführt in Freude. Der dich in die Freiheit führt in Freude. Liebe Schwestern und Brüder, wahre menschliche Freiheit finden wir vor allem im Glauben. Und das entdecken heutzutage auch Psychologen, die über den Glauben und das Verhältnis des Glaubens zum Leben und zur Psychohygiene schreiben zum Beispiel. Der Glaube führt dich in eine innere Freiheit, weil im Glauben erlebst du, es gibt einen mächtigen Gott, in dessen Hand ich geborgen bin. Es gibt einen Gott, der sich mit mir verbinden will, der mich liebt. Und es gibt einen Gott, der mir befreit, der mir die Sünden vergibt und der mich heiligt. Einen Gott, der mich heilig macht, der mich fähig macht, heilig zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, so ein Glauben, das ist wirklich eine große Freiheit. Und wer so einen Glauben findet, der wird auch selber in einen Weg der Freiheit hineintreten. Ich denke da gerade an die Amazonien-Synode. Wie wichtig ist es gerade, dass wir Christen, die Menschen, die Indigenen stärken, dass sie selbstbewusst werden, dass sie eine Bildung haben, dass sie auftreten, dass sie aufstehen, dass sie ihre Rechte erkennen und dass sie ihre Rechte verteidigen. Liebe Schwestern und Brüder, nur ein Beispiel dieses Weges der Freiheit. Das ist unsere Erzählung, die kein Märchen ist, die eine Realität ist, die wir selber erleben können, liebe Schwestern und Brüder. Und diese Erzählung hat ihren Gipfel in Jesus Christus gefunden. Was ich euch jetzt vorgelesen habe, vor allem die Psalmen, was ich euch erwähnt habe, das ist ein Schriftwort des neuen Bundes, des alten Bundes. Und im neuen Bund erkennen wir, dass diese wunderbaren Texte ihre Fülle in Jesus finden. Er ist der Gott, der in die Welt gekommen ist, der Fleisch geworden ist. Er ist der Bund, er ist der neue Bund. Das heißt, in Jesus haben wir den Zugang zum Herzen, zur Leidenschaft Gottes. In Jesus finden wir Vergebung unserer Sünden. In Jesus finden wir die Fähigkeit, Gott zu begegnen. Und Jesus ist auch der Weg in die Freiheit. Er sagt, Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Jesus selbst, ist seine Kraft, die er uns gibt, die Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus ruft uns auf, wie wir es im Evangelium gehört haben, uns zu bekennen. Das heißt, vor allen Menschen zu bekennen, zu dem stehe ich, zu Jesus Christus. Er ist meine Erzählung. Ihn will ich weitererzählen mit meinem Leben, mit meinen Worten. Er ist der Gott, der alles in seinen Händen hält. Er ist der Gott, der einen Bund mit mir schließt. Er ist der Gott, der mich in die Freiheit geführt hat. Liebe Schwestern und Brüder, dazu sind wir vor allem aufgerufen. Jesus ermutigt uns. Er sagt uns auch, der Heilige Geist wird euch beistehen. Zum Beispiel an diesem Beispiel, er sagt, wenn ihr zu den Richtern der Synagogenvorsteher und vor den Gerichten dieser Welt geschleppt werdet, macht euch keine Sorgen. Der Heilige Geist wird euch eingeben, was ihr sagen müsst. Oder wie wir es zum Beispiel im Vers zum Evangelium gehört haben, der Geist der Wahrheit wird Zeugnis geben für mich und auch ihr sollt Zeugen sein. Wenn wir die Erzählung Gottes dieser Welt weitergeben und Jesus ruft uns dazu auf, furchtlos ihn zu bekennen, dann wird der Geist Gottes mit uns sein und er wird uns begleiten bei diesem Zeugnis. Er wird wirken durch unsere Worte, er wird uns Ideen eingeben. Ich denke mir doch, wir müssen kapieren, wir sind gerufen, von Jesus zu reden in dieser Welt. Wir sind gerufen, Botschafter von Jesu in dieser Welt zu sein. Dazu möchte uns die Kirche einladen, auch in diesem Monat der Weltmission. Ich denke da auch an Maria Brean. Sie hat uns besucht in diesen Tagen, eine beeindruckende Frau. Und mir zeigt es auch hier, bei uns reden die Leute, ja, wir müssen die Frauen zu Priestern werden, weihen und so weiter. Maria Brean hat keine Priesterweihe. Sie ist ja ein Mitglied der Freikirche, sie feiern ihren Gottesdienst anders, aber sie hat auch so zwei Pastoren. Sie ist nicht Pastorin. Und doch, sie ist eine mächtige Verkünderin des Evangeliums. Und was sie bewirkt, es hat keinen Sinn zu vergleichen, aber ich sage es einmal ganz salopp, ist viel mehr als vielleicht 5 Pastoren gemeinsam tun könnten. Natürlich, der Vergleich hinkt. Es hat keinen Sinn, hier zu vergleichen. Aber Maria Brean hat gesagt, mir ist es wichtig, dass wir würdige Botschafter sind, Repräsentanten Gottes in dieser Welt. Sie sagt, an uns muss man erkennen, welchen Gott wir haben. So wie wir uns geben, wie wir sind, was wir leben. Daran müssen die Menschen erkennen, welchen Gott gibt es, an welchen Gott glauben sie. Von welchem Gott reden Sie? Mich hat es so beeindruckt, Maria hat ein Beispiel erzählt. Ein ganz hoher Vertreter der Muslime in ihrem Bereich ist zu ihr gekommen. Er hat zu ihr gesagt, Maria, hast du kurz Zeit, ich muss mit dir in dein Haus gehen. Sie hat sich schon gedacht, was will der jetzt? Sie ist mit ihm ins Haus gegangen, sie hat sich auf die Veranda gesetzt und dann hat er zu ihr gesagt, Maria, wir haben dich viele Jahre beobachtet. Und was du lebst, die Herzlichkeit und was ihr macht, das beeindruckt uns. Das beeindruckt mich. Dieser Muslime hat gesagt, ich will deinen Gott verehren. Und Maria hat ihm gesagt, was es für ein Gott ist. Sie hat ihm erzählt, sie hat ihm die Erzählung gegeben. Weil sie zuerst mit ihrem Leben erzählt hat, konnte sie auch mit Worten wirksam erzählen. Sie hat gesagt, mein Gott ist Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder neu aufrichten lassen von Jesus, ermutigen lassen. Geh hinaus in die Welt, hab Mut, bekenne mich, steh zu mir. Lebe zuerst selber diesen Glauben, das ist wichtig, dass wir nicht Dilettanten sind. Das heißt, irgendwelche Leute, die meinen, Fachleute zu sein und groß tun, aber nicht wirklich Fachleute sind. Wir müssen wirklich Fachleute des Glaubens werden zuerst. Das betont auch das Mission-Manifest, das vor allem vom Gebetshaus Augsburg, Johannes Hartl und anderen herausgegeben wurde. Da heißt es, wer anderen Menschen den Glauben verkünden will, darf nicht dilettieren, das heißt nicht so tun, als wäre er ein Fachmann, aber sich nicht wirklich, wo er sich wirklich nicht auskennt, sondern er muss zuerst an sich arbeiten, an seinem Leben, an seiner Liebe und an seinem Wissen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte uns ermutigen, dass wir immer wieder neu an uns arbeiten, dass wir die Erzählung des Christentums, des Evangeliums aufnehmen, dass wir leben aus diesem Glauben. Jesus ist der mächtige Gott. Er hat alles in seiner Hand. Er ist, der den Bund mit mir schließt. Er ist mein Befreier. Dass wir selber immer mehr leben in dieser Wahrheit, immer intensiver leben aus dieser Wahrheit. Dann werden wir es auch glaubwürdig verkünden, wie es der heilige Petrus von Alcantara in seinem Jahrhundert getan hat. Er war auch ein Mann des Glaubens. Er hat sich um ein einfaches Leben bemüht, um ein Leben des Gebetes. Er war ein großer, wirksamer Prediger in seiner Zeit. Und er hat auch die große Frau Teresa von Avila begleitet, dass sie zur Erneuerung ihres Ordens und so auch der Kirche beitreten durfte. Jesus will uns jetzt stärken. In dieser heiligen Feier, damit wir das tun, was er uns aufträgt. Bekenne dich zu mir. Mein Geist wird dich begleiten und mein Geist wird dir die Worte eingeben, die du sagen sollst. Amen.